Einen schönen Nachmittag aus dem Studio in München. Begrüße ganz herzlich Renate Mewes. Ein herzlicher Gruß auch an die Hörer von Radio Maria, die uns zugeschaltet sind. Seien Sie alle herzlich willkommen zur Reihe Leben mit dem Wort Gottes. Die Bedeutung des Wortes Gottes im Leben der Kirche. Im 10. Teil geht es heute um das Wort Gottes und die Neuevangelisierung. Die Frohbotschaft, das wirkmächtige Wort Jesu Christi zu den Menschen zu bringen, um somit Jesus Christus selbst zu bringen. Das ist das Ziel der Neuevangelisation. Ich darf unseren Referenten herzlich begrüßen, Herrn Professor Christoph Ohli. Grüß Gott, schön, dass Sie mit uns sind.
Ja, grüß Gott, Frau Mewes, und ein herzliches Willkommen auch an alle Hörerinnen und Hörer.
Um nur einige Ausschnitte der Tätigkeiten von Professor Christoph Ohli zu nennen: Professor Dr. Ohli ist kommissarischer Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Augustin. Er hat mit anderen Diözesanpriestern die Priestergemeinschaft Pater Thomas Morales gegründet. Professor Ohli leitet das Säkularinstitut Crusadas de Santa Maria. Er ist erster Vorsitzender des Schülerkreises Josef Ratzinger und natürlich auch ein langjähriger Referent bei Radio Horeb. Wir freuen uns jetzt auf die Gedanken von Professor Ohli der Reihe Leben mit dem Wort Gottes, die Bedeutung des Wortes Gottes im Leben der Kirche. Wir beginnen im ersten Teil dieser Sendung mit einer Hinführung unseres Themas, das Wort Gottes und die Neuevangelisierung. Bitte schön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, dass wir einen weiteren Aspekt in diesem Thema der Bedeutung des Wortes Gottes mitten im Leben der Kirche betrachten können. Als Papst Franziskus in diesem Jahr an die Kirche in Deutschland ein eigenes Schreiben verfasste, war dies in zweierlei Hinsicht ein bedeutsames Ereignis. Zum einen, weil diese Art der Kontaktaufnahme doch recht selten ist. Namentlich die Tatsache, dass sich ein Papst direkt und im Einzelnen an eine Ortskirche wendet. Schon Johannes Paul II. Und auch Papst Benedikt XVI. Haben dies getan, aber es erstaunt immer wieder, wenn so etwas geschieht. Zum anderen, weil darin ein Begriff auftauchte, um dessen Realität und Verwirklichung es dem Papst offensichtlich zentral ging, nämlich der Begriff Primat der Evangelisierung, was so viel übersetzt heißt wie der absolute Vorrang der Evangelisierung vor allem anderen, was die Kirche tut. Damit sagte der Papst nichts Neues. Im Gegenteil, das Zweite Vatikanische Konzil zum Beispiel betont, dass die Kirche von Natur aus, also von ihrem Wesen her, missionarisch ist. Das heißt, dass sie gesandt ist, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus zu verkündigen. Von dort her stammt der Begriff Evangelisierung, also die Bekanntmachung des Menschen von heute mit dem Evangelium, dem fleischgewordenen Wort Gottes in Jesus Christus, in seinem Leben, in seinem Sterben, in seinem Auferstehen. Papst Johannes Paul II. Hat infolge von Papst Paul VI. Immer wieder daran erinnert, dass die Kirche dieser ihrer Sendung, also ihrer Mission, treu bleiben müsse und es dazu unter den heutigen Begebenheiten der voranschreitenden Säkularisierung, wie wir sie ja von allen Seiten letztlich auch mitbekommen, eines neuen, missionarischen, also evangelisierenden Aufbruchs bedürfe. Dabei kommen natürlich jene Menschen in den Blick, die die frohe Botschaft vom Heil Gottes für uns Menschen noch nie kennengelernt haben. Zugleich muss man aber auch an viele Christen denken, die zwar getauft wurden, die aber in eine gewisse, ja, Passivität des Christseins zurückgefallen sind, teils durchs eigene Verhalten, teils dadurch, dass sie keine gediegene Katechese und Glaubensunterweisung erhielten, die ihnen ein Voranschreiten in der Berufung als getaufte und gefirmte Christen ja gerade ermöglichen sollen. Das hat nicht selten zur Folge, dass heute ja fast ganze Nationen ihren christlichen Ursprung und damit die verbundene Identität zu verlieren drohen. Wir sehen das an manchen Ländern Europas im Einzelnen, wie aber auch an Europa selbst, und zwar im Ganzen. Papst Benedikt XVI. Hat sich ebenso wie Papst Franziskus ganz vor dieses Anliegen des Konzils und auch des Pontifikates von Johannes Paul II. Gestellt und das Erfordernis einer Evangelisierung, aber auch einer erneuten Evangelisierung, also einer Neuevangelisierung, in der Gewissheit der Wirkkraft des göttlichen Wortes bekräftigt, so formulierte er das einmal. In der Gewissheit der Wirkkraft des göttlichen Wortes. Also, dass dieses Wort Gottes, das Christus auch heute wirksam gegenwärtig ist und verkündet werden will, zu den Menschen gebracht werden will. Und so stellt Papst Benedikt in seinem Schreiben Verbum Domini fest, die Kirche, so sagt er, die sich der Treue ihres Herrn sicher ist, wird nicht müde, die frohe Botschaft des Evangeliums zu verkündigen und lädt alle Christen ein, die Faszination der Nachfolge Christi neu zu entdecken. Damit wird die innere Verbindung vom Wort Gottes in der Kirche, dem wir uns in diesen Sendungen ja widmen, und der Evangelisierung und Neuevangelisierung erkennbar. Das heißt, Mission, Evangelisierung, Neuevangelisierung gründen in der Überzeugung, dass das Wort Gottes in Jesus Christus lebendig bleibt. Ja, dass es unter uns gegenwärtig ist in den vielen Formen seiner Verkündigung. In Predigt und Katechese, in Lehre und Caritas, im Gebet, wie auch in der konkreten Tat. Und es wird ersichtlich, so sagt es Papst Benedikt, dass es eine enge Beziehung zwischen dem Zeugnis der Schrift als Nachweis, den das Wort Gottes von sich selbst gibt, und dem Zeugnis des Lebens der Gläubigen besteht. Denn, so haben wir es ja bereits einmal formuliert, verba docent, exempla trahunt, also die Worte belehren, ja, aber Taten, die ziehen an, die überzeugen. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass es der Verkündigung in Wort und Schrift nicht bedarf. Nein, im Gegenteil. Wie wichtig sind heute Predigt und Katechese, in denen und durch die der Mensch mit der Botschaft des Evangeliums in Berührung kommt und zugleich selbst aussagefähig wird über das, was der Christ tatsächlich glaubt, wovon er überzeugt ist, auf was er hofft. Doch die Worte, und das ist die Stoßrichtung dieses Gedankens, die Worte müssen und sollen sich in den konkreten Taten des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe widerspiegeln. Also zum Ausdruck bringen, dass der Glaube nicht allein aus Worten, sondern aus der konkreten Realität unseres Lebens besteht. Papst Paul VI. Hat diesen Zusammenhang einmal wie folgt zusammengefasst, als er schrieb, die frohe Botschaft, die durch das Zeugnis des Lebens verkündigt wird, wird also früher oder später durch das Wort des Lebens verkündet werden müssen. Es gibt keine wirkliche Evangelisierung, wenn nicht der Name, die Lehre, das Leben, die Verheißungen, das Reich, ja, das Geheimnis von Jesus von Nazareth, des Sohnes Gottes, verkündet werden. So Paul VI. Doch zugleich darf die Frage gestellt werden, was diesen Primat der Evangelisierung, wie es Papst Franziskus formuliert, ja, was Evangelisierung überhaupt und konkret bedeutet. Welche Stellung nimmt dabei das Wort Gottes ein? Und dieser Frage wollen wir heute in unserer Reihe zum Wort Gottes in der Sendung der Kirche ein wenig nachgehen und, sofern möglich, auch konkrete Konsequenzen für unser Leben zu ziehen versuchen. Rufen wir nun die Gaben des Heiligen Geistes auf uns herab, dass sie uns von Neuem erfüllen, um Ermutigung und Stärkung für diese Sendung der Kirche, aber auch unseres eigenen Christseins zu empfangen, den Mut zur Evangelisierung, die immer auch Selbstevangelisierung, also die Bereitschaft voraussetzt und umschließt, ja, sich selbst mit dem Wort Gottes in Berührung zu bringen. Deshalb bitten wir, ja, komm, Heiliger Geist, komm, du Vater der Armen, komm in unsere Herzen und entzünde sie mit dem Feuer deiner Wahrheit und Liebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, halten wir den Grundgedanken der kirchlichen Sendung, also der Mission, noch einmal fest. Alle Gläubigen sind vom Herrn der Kirche gesandt, das Evangelium zu bezeugen. Jene, ja beinahe unfassbare, doch zugleich alles durchdringende und frohmachende Botschaft von der Rettung des Menschen aus Sünde und Tod. Sie ist uns im Heil der Menschwerdung, des Sterbens und Auferstehens des Sohnes Gottes eröffnet und wird uns jeden Tag in Wort, Sakrament und Caritas wirkmächtig geschenkt. Doch dürfen wir diese Gabe nicht für uns behalten. Wir sind gesandt, sie weiterzuschenken, in Wort und in der Tat. Wir sind gerufen, daran mitzuwirken, dass Menschen auch heute mit Christus und dem Heil in Berührung gebracht werden. Der Begriff Evangelisierung und dazu auch der Begriff Neuevangelisierung wird heute allerdings häufig hinterfragt. So wird behauptet, er passe nicht mehr in eine Welt des religiösen Dialogs, da er einen Missionsanspruch der Kirche kennzeichne, der doch eigentlich zu überwinden sei. Aber ich frage Sie, ich frage uns, stimmt das? Darf nicht vielmehr gefragt werden, verweigert sich nicht derjenige, der so denkt, dem Auftrag Jesu an seine Jünger in die Welt zu gehen, das Evangelium zu verkünden und ihm die Menschen in der freien Annahme des Glaubens und der Taufe zuzuführen? Es ist doch der Auftrag Jesu, den wir in den Evangelien vernehmen. Christus sendet seine Jünger und trägt ihnen auf, die Menschen das zu lehren, was er ihnen gesagt hat. Sie zu taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie auf diesem Weg mit geistlicher Vollmacht zu leiten. Wir erkennen doch gerade darin die drei Grundaufgaben der Kirche, vor allem aber der Apostel, nämlich zu lehren, zu heiligen und zu leiten. Und dies im Namen und in der Vollmacht Jesu Christi, der vom Vater gesandt ist. Also die Hinterfragung der Evangelisierung und Neuevangelisierung widerspricht diesem Auftrag Jesu an uns alle. Dieser Auftrag der Evangelisierung, aber auch seine heutige Infragestellung, fordert daher eine vertiefte Sicht auf diesen Begriff. Was ist damit gemeint? Dazu können uns einige Hinweise aus der Theologie von Papst Benedikt XVI. So glaube ich eine gute Hilfestellung bieten. Denn Evangelium, frohe Botschaft, und Evangelisieren gehören für Josef Ratzinger, Papst Benedikt, eng zusammen und erhalten vom Wirken Jesu Christi her ihren charakteristischen Sinn. Denn die Botschaft, die Jesus Christus mitbringt, ist die Kunde vom gegenwärtigen, in unserer Rufweite lebenden Gott, so formuliert es Papst Benedikt. Mit Jesus Christus ist diese Botschaft aber nicht einfach als Übermittlung von lebensrelevanten Informationen zu uns gekommen. Nein, er selbst, Jesus Christus, ist diese Botschaft in Person. Das Evangelium vom nahen Gott, der für das Heil des Menschen nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Diese personale Kundgabe des göttlichen Heilswillens ruft den Menschen zum Glauben und zeigt an, dass der erste Schritt, so sagt es Papst Benedikt, mit dem man zum Glauben kommt, eine Gabe Gottes und ein Akt der Gnade ist, die wirkt und den Menschen bis ins Innerste hinein verwandelt. Ich finde das immer wieder berührend zu sehen, dass Papst Benedikt dafür oft auf das Beispiel der Frau mit Namen Lydia in Philippi verwiesen hat, deren Herz Gott für die Verkündigung des Paulus öffnete. Wir finden diese Erzählung im 16. Kapitel der Apostelgeschichte. Da wird ersichtlich, dass eine Kenntnis allein von Glaubensinhalten nicht genügt, wenn sich das Herz als das echte Heiligtum des Menschen durch Gottes Gnade nicht öffnen lässt, um in die Tiefe zu sehen und zu verstehen, dass das, was verkündet wurde, das Wort Gottes ist. Ja, Jesus Christus selbst ist. Und das sehen wir an dieser Frau Lydia. Sie ist bereit, das Herz für diese Verkündigung des Paulus zu öffnen und zu erkennen, in diesem Wort ist Christus selbst, der Heiland und Erlöser, zu mir gekommen. Der Glaube bezeichnet folglich die höchst persönliche und zutiefst vertrauende Übereignung an die Botschaft des Evangeliums, die in Jesus Christus vernommen und empfangen wird. Und damit natürlich auch die Bereitschaft, das sehen wir dann bei der Frau Lydia in Philippi, sich diesem Wort Gottes immer wieder neu zu stellen und aus ihm zu leben zu versuchen. Das geschieht für uns beispielsweise in der Liturgie, im Gottesdienst. Wir hören das Wort Gottes, wir versuchen es in der Predigt zu deuten und als geistlichen Impuls in den Tag mitzunehmen. Das geschieht aber auch in der Katechese, in der wir uns bemühen, die Glaubensinhalte tiefer zu erfassen, dass ihre Hoffnung auch das tägliche Leben mit seinen frohen wie mit seinen Kreuzesseiten erfüllen kann. Glaube als ein persönlicher Akt der Übergabe an dieses Wort Gottes, das mir durch die Kirche verkündet wird. Unverzichtbar ist deshalb der persönliche Glaubensakt für Josef Ratzinger hineingestellt in den Glauben der Kirche. Und zwar, wie er formuliert, als Wegweisung zu dem, was gilt. Der Maßstab der Evangelisierung liegt also in dem, was die gesamte Kirche, die Kirche aller Zeiten, gemeinsam bezeugt und glaubt. Das heißt, mein persönlicher Glaubensakt ist nicht trennbar vom Glaubensinhalt, der durch das kirchliche Glaubensbekenntnis authentisch bezeugt und durch das kirchliche Lehramt bewahrt bleibt. Der persönliche Glaubensvollzug fordert daher auch die wachsende Kenntnis dessen, was der Glaube in seinem Inneren aussagt und ausmacht. Dafür sind heute mehr denn je die Katechese und der Katechismus als Lernort und Lerninstrument unverzichtbar. Evangelisierung umschließt, wie wir es eben schon einmal formuliert haben, in diesem Sinne also zuerst die Selbstevangelisierung. Und zwar in einem Glaubensakt als Christusfreundschaft und die persönliche Glaubensschule als beständiges Einsteigen in die Zusammenhänge der Glaubensinhalte. Also ich muss, wenn ich persönlich glaube, immer erkennen, mein Glaube ist eingebunden in den gesamten Glauben der Kirche. Und darin liegt ein Impuls, dass ich auch mich bemühe, durch Katechese, durch den Katechismus, durch Glaubensgespräche, durch gute geistliche Literatur, immer vertiefter in die Glaubenszusammenhänge auch einzusteigen, um so fähig zu werden, von diesem Glauben auch Zeugnis zu geben. Denn dieses Hineingestelltsein meines persönlichen Glaubens in den Glauben der Kirche führt nach Josef Ratzinger nämlich zu diesem zweiten Aspekt im Begriff Evangelisieren. Nämlich, das Evangelisieren, so sagt er, bedeutet, die Menschen mit Jesus bekannt zu machen, die Menschen in die Lebensgemeinschaft mit ihm hineinzuführen, in die Jüngergemeinschaft als Kirche, als Gemeinde, die mit ihm auf dem Weg ist. Und von dieser Aufgabe kann sich eigentlich kein Christ dispensieren, kann sich nicht davon befreien. Es ist ein Auftrag, den Christus uns mit seiner Gnade ins Herz legt. Und davon wird auch der Gläubige als ein Freund Christi nicht lassen wollen, wenn er wirklich in ihm, in Christus, den Erlöser und Heiland, ja das Licht und die Wahrheit des Lebens gefunden hat. Dann werde ich doch sagen wollen, ich habe in Christus mein Ein und Alles gefunden, in diesem Glauben an ihn, das muss ich weitergeben. Dieses Feuer, das da in mir brennt, ich möchte es weiter erzählen, weiter bezeugen. Die heilige Edith Stein sagt einmal, je gesammelter ein Mensch im Innersten seiner Seele lebt, umso stärker ist seine Ausstrahlung, die von ihm ausgeht und andere in seinen Bann zieht. Was nichts anderes heißt als, der Christ, der in Gebet und im Gottesdienst, in der Liturgie der Kirche verwurzelt ist, der wird durch diese Nähe zu Christus auch fähig, Gottes Liebe und Wahrheit im Alltag zu bezeugen. Noch einmal das Wort von Edith Stein. Je gesammelter ein Mensch im Innersten seiner Seele lebt, umso stärker ist seine Ausstrahlung, die von ihm ausgeht und andere in seinen Bann zieht. Das Zeugnis und die Verkündigung gelangen da zu ihrer Frucht. Denn, so sagt es Papst Benedikt, nur wenn der andere entflammt wird durch diese Flamme unserer Liebe, wächst auch Evangelisierung, wächst die Gegenwart des Evangeliums, das nicht mehr nur Wort ist, sondern gelebte Wirklichkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, also Glaubensverkündigung und tätige Liebe, das Hören und Bezeugen des Wortes Gottes tragen folglich von jeher einen Impuls nach außen, einen Aspekt des Zeugnisses in sich, den wir, und jetzt kommt dieser Begriff, Evangelisierung nennen. Die Bereitschaft, das, was ich selbst von Gott empfangen habe, was ich Tag für Tag in Gebet und Gottesdienst und Sakramenten und so weiter pflege, an andere weiterzuschenken. Dieses Evangelium, diese frohe Botschaft weiter zu bezeugen, das nennen wir Evangelisierung. Und dann wächst der Glaube und er vermag auch im Anderen, im Einfachen und Armen, initiiert zu werden. Wenn er als Erfahrung einer empfangenen Liebe gelebt und als Erfahrung von Gnade und Freude vermittelt wird, wie es Josef Ratzinger ausdrückt. Weil nämlich diese Freude und diese Gnade Herz und Sinn der anderen Menschen öffnen kann, nicht wir selbst mit unseren Fähigkeiten und Talenten. Nein, das ist dann wirklich Gottes Gnade, wenn er das zu tun vermag. Für Josef Ratzinger ist es daher zugleich von zentraler Bedeutung, den dialogischen Charakter der Evangelisierung zu bestimmen. Also, dass Evangelisierung im Gespräch, im Bezeugen, im persönlichen Kontakt geschieht. In Anerkenntnis der missionarischen Sendung der Kirche verläuft deshalb Evangelisierung für ihn nicht einfach so wie eine Einbahnstraße. Wir geben etwas weiter und der andere hat es anzunehmen. Nein, es ist Begegnung mit dem anderen. Und so sagt es Josef Ratzinger, also Dialog, Gespräch, um dem Geheimnis der letzten Wahrheit auch aus der Perspektive des anderen näher zu kommen. Das heißt, Dialog, Gespräch als Wandeln in der Wahrheit, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Deshalb vollzieht sich, liebe Hörerinnen und Hörer, für den emeritierten Papst wie auch für Papst Franziskus eine wahre Reform der Kirche nicht in den Endlosschleifen von Diskussionen und Strukturdebatten. Im Licht der Theologie des heiligen Bonaventura entfaltet sich für Josef Ratzinger die wahre Reform der Kirche immer in der sogenannten Applatio, also in der Hinwegnahme des Uneigentlichen, dessen, was das göttliche Abbild im Menschen, aber auch was das schöne Antlitz der Kirche verdeckt. Deshalb beginnt eine Reform der Kirche und beginnt auch der missionarische Aufbruch der Neuevangelisierung immer im Herzen des Menschen, dort, wo der Mensch glaubt. Er geschieht vor allem durch das Sakrament der Beichte, durch die geistliche Stärkung in Wort und Sakrament, in der täglichen Verwirklichung meiner Berufung zur Heiligkeit, die darin besteht, alle Erfordernisse des Alltages mit jener Liebe anzunehmen und zu erfüllen, die uns zuvor von Gott selbst geschenkt worden ist. Von Gott, der die Liebe ist, Deus Caritas ist. Folglich sieht Josef Ratzinger in den kreativen Minderheiten, wie er immer gesagt hat, in diesen kleinen, lebendigen Zellen jener Christen, die das Evangelium und das heißt Christus in ihr Leben aufnehmen und bezeugen, jene Samenkörner, jene Senfkörner des Evangeliums, aus denen die fruchtbare Zukunft der Kirche hervorwachsen wird. Dazu gehören beispielsweise Ehen und Familien, genauso wie lebendige Pfarreien und geistliche Gemeinschaften, in denen der Primat Gottes, das heißt die Vorrangstellung Gottes in unserem Leben, und der Glaube der ganzen Kirche präsent sind. Und dazu gehören auch Ihr Herz und Ihr Leben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Sie haben richtig gehört, Ihr Leben und ihr Herz. Denn in ihnen kann dieser missionarische Aufbruch der Kirche beginnen. Wenn sie und wenn ich, wenn wir gemeinsam bereit sind, immer wieder neu diese Christusfreundschaft zu leben, im Hören auf sein Wort, im Empfangen der Sakramente, im Leben mit der Kirche, in der Katechese, in der Glaubensunterweisung, um so dann auch in der Welt gegenüber den Menschen, die uns anvertraut sind, bezeugt zu werden. Das heißt, in Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, beginnt dann die Neuevangelisierung. Und so lässt sich an dieser Stelle folgender Kerngedanke festhalten. Der göttliche Auftrag zur Evangelisierung lebt in seiner Umsetzung von der lebendigen Selbstvergewisserung dieses Glaubens in der Freundschaft mit Christus. Er lebt aber auch vom Dialog, von der Begegnung mit dem Anderen, um sich darin der Wahrheit, die Christus ist, auch aus der Perspektive des Anderen zu nähern. Und so fühlt sich die Kirche gegenüber allen Menschen verpflichtet, das Heilswort der frohen Botschaft, das uns in Jesus Christus geschenkt ist, zu verkündigen. Davon befreien kann sich der Christ nicht. Denn es kann eigentlich keine passiven Christen geben. Jeder und jede von uns ist gesandt, das Evangelium mit seinen Möglichkeiten und an seinem Ort zu verkündigen. In Wort und Tat, in Verkündigung und im konkreten Zeugnis.
Spiritualität bei Radio Horeb, unser Thema, das Wort Gottes und die Neuevangelisierung. In der Reihe Leben mit dem Wort Gottes, die Bedeutung des Wortes Gottes im Leben der Kirche. Wir hören jetzt die Fortsetzung von Professor Christoph Ohli.
Wie immer möchte ich jetzt im zweiten Teil mit Ihnen eine konkrete Schriftstelle anschauen. Ein Text, den ich mit Ihnen als Konkretion dessen, was wir bisher überlegt haben, ein wenig betrachten möchte. Er stammt heute einmal nicht aus einem der Evangelien, sondern aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Hören wir diesen Text zunächst und versuchen wir dann, diese innere Verbindung von Wort Gottes und Evangelisierung, Neuevangelisierung aufzuweisen. Im ersten Timotheusbrief, im 6. Kapitel, lesen wir: Du aber, ein Mann Gottes, flieh vor alledem. Strebe vielmehr nach Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, und bei Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist. Erfülle deinen Auftrag, rein und ohne Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn, das zur vorherbestimmten Zeit herbeiführen wird, der selige und einzige Herrscher, der König der Könige und Herr der Herren, der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Wer war dieser Timotheus? Timotheus gehörte zu den wichtigsten und einflussreichsten Mitarbeitern des heiligen Paulus bei der Verkündigung des Evangeliums. Wir könnten sagen, bei der Evangelisierung. Der Völkerapostel Paulus sah in Timotheus so etwas wie einen geistlichen Sohn und er vertraute ihm wichtige Missionen an. Diese Aufgabe erfüllte Timotheus mit solcher Hingabe, dass er nicht nur seinem Namen, denn der heißt übersetzt, der Gott ehrt, alle Ehre machte. Nein, seine machtvolle Verkündigung führte darüber hinaus viele seiner Zuhörer zu der Auffassung, es beinahe mit Paulus selbst zu tun zu haben, auch wenn dieser an einem ganz anderen Ort weilte. Also Timotheus war geistlicher Sohn und Mitarbeiter des Paulus und wurde mehr und mehr auch sein Zeuge, Zeuge für Gottes Wirken, Zeuge für Gott selbst, nicht zuletzt in der Aufgabe dann später als Bischof von Kreta. Die Kenntnis um diese geistlich prägende Beziehung zwischen dem Apostel und seinem Schüler hilft uns, besser zu verstehen, was wir eben in diesem Abschnitt, in diesem Wort Gottes an uns gehört haben. Das Ziel dieses Wortes Gottes ist es auch jetzt, auf den fruchtbaren Acker unseres Herzens zu fallen, damit es darin wachsen und vielfältige Frucht bringen kann. So werden die Worte des Paulus an Timotheus zugleich zu Worten, die jedem von uns, jedem von Ihnen persönlich gelten. Und deshalb gilt es, sie mit Wachsamkeit aufzunehmen, zu verstehen, zu betrachten. Fragen wir uns daher, was ist denn das Anliegen hier des Paulus? Paulus ruft an dieser Stelle seines Briefes, man darf wahrlich sagen, mit markanten und gewaltigen Worten, Timotheus dazu auf, dem Bekenntnis des Glaubens treu zu bleiben, das er ja bereits vor vielen Zeugen abgelegt hat. Es gibt eine exegetische Tradition, also eine Tradition unter der Auslegung dieser Schrifttexte, die darin auch den Bezug zum Gelöbnis bei der Übernahme des Bischofsamtes sieht. Paulus möchte auf diese Weise Timotheus an die Verpflichtungen erinnern, die er durch Handauflegung und Gebet und das ihm übertragene Amt empfangen hat. Auch wenn wir nun diesem Gedanken nicht weiter folgen, soll er uns doch zumindest eine Anregung sein, an dieser Stelle zum fürbittenden Gebet für unsere Bischöfe und Priester heute. Die Bischöfe und Priester und an ihrer ersten Stelle auch der Papst bedürfen unseres Gebetes, um ihr Amt in der rechten und Christus treuen Weise auszuüben. Doch gehen wir einen Schritt weiter und versuchen diese Worte auf uns selbst auch anzuwenden. Denn etwas umfassender dürfen wir in diesen Worten des Paulus auch den Bezug zum Bekenntnis vor dem Empfang unserer Taufe sehen. Getreu dem Wort Jesu, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, gehört die feierliche Proklamation, das Bekenntnis des Glaubens an Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat und durch den Heiligen Geist wirkmächtig handelt, zum unverzichtbaren Bestandteil der Taufliturgie. Nicht nur der Weiheliturgie, sondern auch der Taufliturgie. Im Glauben und durch den Glauben empfängt der Täufling das Sakrament des Lebens. Er wird eingetaucht in das Wasser, aus dem er wieder emporgezogen wird. Und mit Paulus gesprochen, stirbt er im Wasser den Tod Jesu. Er wird also mit ihm begraben, um so mit ihm auch auferweckt zu werden. Die Taufe verbindet also den Täufling auf eine untrennbare Weise mit dem Leben, Sterben und Auferstehen Jesu, sodass Paulus in seinem Brief an die Galater für sich auch ausrufen kann, ja, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. In ihm lebt Christus, der für ihn zur Auferstehung und zum Leben geworden ist. In ihm lebt bereits das ewige Leben, das ihm in Christus niemand mehr nehmen kann. Nichts kann ihn mehr davon trennen, wie er es im Römerbrief formuliert. Das Bekenntnis zum Glauben, das der Getaufte vor der Taufe abgelegt hat, wird folglich nach der Taufe zum Auftrag, den lebendigen Gott auch wirklich im Leben, also in Wort und Tat, zu bekennen. Und deshalb schreibt Paulus an Timotheus, erfülle deinen Auftrag, und zwar rein und ohne Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn. Der Getaufte, und in diesem Fall bei Timotheus, der zum Bischof Berufene, wird unausweichlich zum Zeugen für den, der in ihm lebt und durch ihn wirken möchte, Jesus Christus. Doch muss er sich dessen stets neu bewusst werden. Er muss diesen Auftrag, diese Gabe, diese Präsenz Jesu in seinem Leben auch immer wieder durch Christus selbst nähren lassen, damit eben sein Leben und sein Handeln tatsächlich ein Ausdruck für den gegenwärtigen Gott ist. Für Paulus gibt es dafür untrügliche Haltungen, die dieses Bekenntnis und das Ringen darum, das den guten Kampf des Glaubens, wie er schreibt, ausmacht, bezeugen. So nennt er die Gerechtigkeit, die Frömmigkeit, den Glauben, die Liebe, die Standhaftigkeit und den Sanftmut. Also, ja, jene Früchte des Heiligen Geistes, die im Menschen da wachsen können, wo der Mensch bereit ist, ganz auf Gott zu vertrauen und in ihm zu leben. Um die Bedeutung dieses Glaubensbekenntnisses durch das eigene Leben hervorzuheben und auch in Timotheus von Neuem in seiner Wirkkraft zu entfachen, bezieht sich Paulus in dieser Stelle, wir haben es ja eben gehört, auf das Bekenntnis, das Jesus Christus vor Pontius Pilatus abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist. Jesus ist als Sohn Gottes der Zeuge des himmlischen Vaters. Er ist es ganz in Person. Er ist es in einer unzertrennbaren Einheit. Wenn er im Johannesevangelium formuliert, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das Taufbekenntnis mit dem alltäglichen Leben findet demzufolge im Bekenntnis Jesu seinen Ursprung. Wie der Sohn den Vater bezeugt, so darf der Getaufte Gott bezeugen, der mit der Taufe in ihm Wohnung genommen hat. Bedenken Sie das, liebe Hörerinnen und Hörer, immer wieder. Mit der Taufe hat Gott Wohnung in ihnen genommen. Der Vater, der sie geschaffen hat, der Sohn, der sie erlöst hat, der Heilige Geist, der sie täglich führt und leitet und trägt. Und der heilige Augustinus, der große Kirchenvater, drückt die Bedeutung dieses Zusammenhangs mit dem Blick auf die tätige Liebe im Leben des Menschen einmal so aus. Ein Satz, der mich immer wieder fasziniert. Augustinus sagt, wenn du die Liebe siehst, siehst du die heiligste Dreifaltigkeit. Das heißt mit anderen Worten, das Leben des Getauften, der versucht, seinen Glauben auch in der Liebe tätig werden zu lassen, dieses Leben spricht von der Liebe Gottes. Oder wenn Augustinus sagt, wenn du die Liebe siehst, siehst du die heiligste Dreifaltigkeit. Dafür aber, liebe Hörerinnen und Hörer, muss der Getaufte in Gott leben, vor allem im Gebet, in den Sakramenten, im Hören des Wortes Gottes, im Leben mit der Kirche. In dem Maße, in dem der Mensch mit Gott in Verbindung steht, wird Gott in ihm und durch ihn wahrnehmbar. Gibt es ein schöneres Wort über einen Christen, wenn gesagt werden kann, ja, wenn ich einen Christen sehe, sehe ich Gott. Wenn Paulus dem Timotheus schreibt, dass dieses Bekenntnis des Glaubens zur Ehre Gottes beiträgt, dann ist er zugleich darüber sich bewusst, dass es auch Ausdruck der Mitarbeit an der Wahrheit Gottes ist. Ja, Mitarbeit am Heil der Menschen. Dem Getauften überträgt Gott also diese Mitsorge für den Nächsten und sein Heil. Eine Mitsorge, die nicht allein die Erfordernisse des Leibes berührt, sondern vor allem jene der Seele, also des ganzen Menschen. Und indem Paulus Timotheus daran erinnert, sind wir wieder bei dem Thema Evangelisierung. Erneuere das, was du vom Herrn empfangen hast und bezeuge es. Evangelisiere, sorge dich mit um das Heil der Menschen, die dir anvertraut sind. Und deshalb kann ich, liebe Hörerinnen und Hörer, uns allen, ja der ganzen Kirche nur wünschen, dass diese Worte des Apostels Paulus, die sie in seinem ersten Brief an Timotheus auch vielleicht nochmal nachlesen im 6. Kapitel, wirklich auch unser missionarisches Herz wieder brennend machen, sodass wir uns eben nicht scheuen, Gott vor den Menschen zu bekennen. In der Familie, ebenso wie unter Freunden. In der Freizeit, ebenso wie im Beruf. Im Verborgenen, ebenso wie im öffentlichen Leben. Denn bedenken Sie, wenn du die Liebe siehst, siehst du die heiligste Dreifaltigkeit. Und das macht deutlich, Gott setzt auf unsere Mitarbeit. Er schenkt uns sich nicht nur ganz, er setzt auf unsere Mitarbeit, er setzt auf unsere Bereitschaft zur Evangelisierung. Mögen wir deshalb zusammen mit der ganzen Kirche und unter dem Schutz Mariens, der Mutter aller Glaubenden, unsere Bereitschaft vertiefen, uns immer wieder neu zu Christus zu bekennen und seine Zeugen in der Welt zu sein. Denn, so so heißt es dann am Ende des Schreibens von Paulus, ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Proklamation, mit diesem Ausruf am Ende dieses Schrifttextes aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus kommen wir zum Abschluss unserer Gedanken, die wir mit einem Gebet zusammenfassen wollen. Wir bitten die Gottesmutter um ihre Hilfe und um ihre Fürsprache und wir tun es mit Worten von Papst Franziskus, der vertrauensvoll wie folgt zur Gottesmutter betet. Jungfrau und Mutter Maria, vom Heiligen Geist geführt, nahmst du das Wort des Lebens auf. In der Tiefe deines demütigen Glaubens ganz dem ewigen Gott hingegeben. Hilf uns, unser Ja zu sagen, angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je, die frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. Du, von der Gegenwart Christi erfüllt, brachtest die Freude zu Johannes dem Täufer und ließest ihn im Schoß seiner Mutter frohlocken. Du hast, bebend vor Freude, den Lobpreis der Wundertaten Gottes gesungen. Du verharrtest standhaft unter dem Kreuz in unerschütterlichem Glauben und empfingst den freudigen Trost der Auferstehung. Und du versammeltest die Jünger in der Erwartung des Heiligen Geistes, damit die missionarische Kirche entstehen könnte. Erwirke auch uns einen neuen Eifer als Auferstandene, um allen das Evangelium des Lebens zu bringen, das den Tod besiegt. Gib uns den heiligen Wagemut, neue Wege zu gehen, damit das Geschenk der Schönheit, die nie erlischt, zu allen gelange. Du Jungfrau des hörenden Herzens und des Betrachtens, Mutter der Liebe, Braut der ewigen Hochzeit, tritt für die Kirche ein, deren reinstes Urbild du bist, damit sie sich niemals verschließt oder stillsteht in ihrer Leidenschaft, das Reich Gottes aufzubauen. Du Stern der neuen Evangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten im Zeugnis der Gemeinschaft, des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glaubens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen, damit die Freude aus dem Evangelium bis an die Grenzen der Erde gelange, und keiner Peripherie sein Licht vorenthalten werde. Mutter des lebendigen Evangeliums, du Quelle der Freude für die Kleinen, bitte für uns. Amen.
Spiritualität bei Radio Horeb, das Thema das Wort Gottes und die Neuevangelisierung. Einen herzlichen Dank an Professor Christoph Ohly für die Ausführungen über das Wort Gottes und die Neuevangelisation. Sie, liebe Hörer, können sich jetzt noch ganz kurz einbringen. Vielleicht haben Sie Fragen zu diesem Vortrag oder vielleicht möchten Sie uns auch Ihre Erfahrungen mit dem Wort Gottes mitteilen. Wir haben jetzt eine Hörerin, die uns erreicht hat, Frau Häuft aus Markt Heidenfeld. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott und erst einmal vielen herzlichen Dank, möchte ich den Professor Ohly sagen, für diesen Vortrag. Hat mich sehr, sehr berührt und zwar aus einem bestimmten Grund. Also seit ich möchte sagen, schon seit 23 Jahren, diese lebendige Beziehung geschenkt bekommen habe zum dreieinigen Gott, ist es für mich irgendwie jeden Augenblick meines Lebens, wo ich arbeite, in der Familie und besonders eben auch, wo ich arbeite oder mit Kollegen zusammenkomme, ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich muss, wenn es irgendwie möglich ist, muss ich von meinem Gott reden, also von der Liebe Gottes reden, weil das muss ich wirklich sagen, wenn man von der Liebe Gottes so berührt wird, dann kann man gar nicht mehr anders. Dann geht es gar nicht mehr anders, weil da merke ich, ob ich das Wort Gottes lese. Es berührt mich oft so viele Dinge, dass ich dann einfach sage, mein Gott, deine Wirklichkeit, die ist wirklich du bist hier, du lebst. Und weil sie das gesagt haben mit der Auferstehung, also wirklich dieses auferstandene Leben, was wir eben in der Taufe auch geschenkt bekommen haben, das muss man, wenn man es wirklich dann geschenkt bekommt oder wenn man es eben wirklich auch leben will, dann kann man gar nicht mehr anders, das zu bezeugen. Wie auch immer, also ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt überall hingehe oder was, sondern einfach in meinem täglichen Leben, was ich tue, in der Familie oder eben, was ich schon vorhin gesagt habe, im Beruf, dann, wenn es sich irgendwie ergibt, und das hat sich heute auch mal wieder bei einer jungen Frau so ergeben, hat 2 kleine Kinder und die hatte auch ihre Probleme und irgendwie habe ich dann gesagt, wissen Sie, ich kann nur sagen, wenn ich jetzt meinen, also ich glaube, ich habe diesen lebendigen Glauben, ich kann nur sagen, wenn ich diesen Glauben nicht hätte, ich hätte meine Familie, ich hätte das alles nicht durchleben können, weil ich weiß, dass er da ist. Und wenn ich dann nicht mehr kann, dann habe ich es ihm abgegeben, beziehungsweise habe gesagt, du weißt jetzt alles, du siehst jetzt alles, mein Gott, dann tu das, was du für notwendig hältst. Ich kann nur sagen, das ist für mich Evangelisierung, also so sehe ich es einfach, also ich, mehr kann ich eigentlich vorläufig oder ja, jetzt nicht mehr tun.
Ja, aber wunderbar, vielen, vielen Dank für das Zeugnis, denn das ist genau das, gut, was ich auch versucht habe zu sagen, auch in diesem Bewusstsein, wie es der Paulus schon ausdrückt, zwar hier in diesen Worten gegenüber Timotheus, aber an anderer Stelle sagt er zum Beispiel auch das, was Sie jetzt gesagt haben. Weh, wenn ich das Evangelium nicht verkünden würde. Ich habe erkannt, dass Christus mein Gewinn ist, der Gewinn meines Lebens, und darüber kann ich nicht schweigen. Und Sie haben vollkommen recht, ich muss jetzt nicht an jeder Stelle von Gott und von Jesus Christus sprechen, aber die Art, wie ich das versuche zu leben, zu bezeugen und die Art, in bestimmten Momenten auch für Menschen da zu sein, zuzuhören, ihnen ein gutes Wort zu sagen, aus dem Glauben heraus, das ist genau das, was Evangelisierung meint, und die entscheidet sich nicht an Schreibtischen, in Kommissionen oder sonstigen Versammlungen, die entscheidet sich da im Herzen und in der Bereitschaft, ja, sich von Christus senden zu lassen. Und dazu sind, oder dafür sind Sie das beste Beispiel. Vielen Dank.
Dankeschön, Frau Häuft, ja, für Ihr Zeugnis. Alles Gute
auch
Ihnen.
Vielen Dank. Ne?
Ja, Ihnen auch. Danke.
Danke. Ganz kurz nehmen wir noch Frau Korn aus Eichstätt auf Sendung. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Ja, ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe ein Problem. Das Wort Gottes ist mir heilig. Und zwar so wie Christus es gesprochen hat. Und mir wird aber bei jeder heiligen Messe das Wort Gottes im zentralsten, an der zentralsten Stelle, nämlich bei der Wandlung, falsch präsentiert. Nämlich statt dass, wie Christus hat gesagt, das für euch und für viele vergossen wird, höre ich immer wieder für euch und für alle. Und das stimmt einfach nicht. Viele können alle sein, alle, aber alle sind es eben nicht, denn dann haben wir ja keine Freiheit mehr. Ja, das ist mein Problem.
Ja, das ist ein weitreichendes Problem in der Übersetzung aus dem Griechischen ins Lateinische und vom Lateinischen ins Deutsche. Dazu müsste man fast einmal eine eigene Sendung machen, um genau das, was Sie auch ausgedrückt haben, eben nochmal zu betrachten, zu vertiefen und zu schauen, worum es da wirklich geht. Es war ja ein Anliegen von Papst Benedikt, dass wir tatsächlich auch das Lateinische promultis im Deutschen mit für viele übersetzen. Aus ganz bestimmten Gründen, da kann ich jetzt nicht wegen der Zeit noch drauf eingehen, aber das ist bisher noch nicht geschehen. Das heißt, wenn wir heute sagen, für alle, dann halten wir uns tatsächlich noch treu auch an das deutschsprachige Messbuch. Aber es muss auf Zukunft hin, aufgrund der Entscheidung auch von Papst Benedikt, eigentlich für viele heißen. Und da das aber nicht von allen so gesehen und verstanden wird und wahrscheinlich auch bei den Bischöfen unterschiedliche Positionen dazu eingenommen werden, wäre es, glaube ich, gut, wenn wir auch dieses Anliegen einmal mit ins Gebet nehmen und dass wirklich der Heilige Geist das tun kann, was er zu tun vermag, nämlich Einheit in dieser Frage zu stiften. Denn da geht es ja nicht um irgendetwas, sondern da geht es um das Zentrale, um das Innerste, um das Zentrum der Eucharistie. Deshalb vielen Dank für den Hinweis, auch wenn ich jetzt nicht lang darauf antworten kann, aber vielleicht eben dieser Anstoß, das mit ins Gebet zu nehmen und den Geist zu bitten, dass er allen Verantwortlichen, die damit auch zu tun haben, das rechte Einsehen geben mag.
Ja. Danke, Frau Korn, für Ihren Anruf. Wir sind jetzt leider ans Ende gekommen, Herr Professor Oli. Würden Sie uns zum Schluss noch Ihren priesterlichen Segen geben, dass unser missionarisches Herz immer weiter wird?
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem Stern der Evangelisierung, des heiligen Josef und des heiligen Johannes Paul II. Segne euch, all eure Anliegen und das Mühen in dem Alltag um das evangelisierende Zeugnis für Christus, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank. Danke, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Diese Sendung bzw. die vorausgegangenen Sendungen der Reihe Leben mit dem Wort Gottes mit Professor Christoph Oli können Sie gerne in unserer Mediathek auf der Website hore.org noch einmal nachhören bzw. herunterladen. Danke fürs Dabeisein, sagt Renate Mebes.